Wahlkampf, das ist die Zeit fokussierter Unintelligenz. Das hat der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl einmal gesagt. Und in rund 3 Wochen wird in Wien gewählt. Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Damit herzlich willkommen bei Beide Seiten live. Über Unintelligenz im Wahlkampf, über die Sicherheit auf Wiens Straßen und über die massiven Integrationsprobleme an Wiens Schulen spreche ich jetzt mit dem ehemaligen FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Herzlich willkommen.
Ja, aktuell aber Team HC Strache, tritt in Wien mit einer eigenen Liste an.
So ist es. Und mit Hans Arsenowitsch, den ich ebenfalls hier begrüße, Landtagsabgeordneter der Wiener Grünen. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Starten wir mit einem Wahlplakat von Ihnen, Herr Strache. Da plakatieren Sie nämlich in Wien. Unser Wien retten, Strache, Sie wollen unser Wien retten, sagen Sie. Vor wem oder was muss Wien denn gerettet werden?
Also ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam, nämlich alle Wienerinnen und Wiener, dass wir unser Wien retten müssen und wieder sicher und sozial gerechter gestalten müssen. Denn ich bin ja jeden Tag auf den Straßen Wiens unterwegs und da erlebe ich, dass die Wiener sagen, das ist nicht mehr unser Wien, das ist in vielen Bereichen kaputt gegangen, das ist in die falsche Richtung politisch geführt worden. Wir trauen uns am Reimannplatz, am Keplerplatz, ab einer gewissen Zeit gar nicht mehr auf die Straßen, fast schon auch sehr übertrieben, wenn du beim Tichy halt Eis kaufen gehst, brauchst du eine schusssichere oder stichfeste Westen, ja, weil du Angst hast und die Menschen haben wirklich Angst um ihre Kinder, auch am Weg zur Schule. Und da ist auch die Kriminalität und die Entwicklung, die liegt ja auf dem Tisch, im letzten Jahr nur in Favoriten gestiegen, die Kriminalität um +27%. Das heißt, wenn man das wienweit umlegt, haben wir ein Plus von 18 bis über 20% wienweit an Kriminalitätsanstieg. Und da wird einfach nichts gemacht. Da wird offen, schaut man den Drogendealern zu, die werden nicht aus dem Verkehr gezogen. Da braucht's einfach ganz klar auch in Wien einen Sicherheitsstadtrat. Das fordern wir mit 500 eigenen Wiener Stadtpolizisten, die wir zusätzlich anstellen, am besten von den Parksheriffs umschulen lassen, damit die dann in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in den Parks auch für zusätzliche Sicherheit sorgen. Und die Exekutive unterstützen. Das würden sich die Bürger wünschen.
Herr Senowitsch, braucht man eine kugelsichere Weste, um beim Tichy auf einen Eis zu gehen?
Man braucht weder kugelsichere Weste noch Schusswaffe oder Messer. Ich weiß nicht, warum die Leute Angst haben im Zehnten. Weil sie dort ihren Wahlkampf machen, Herr Strache, vielleicht?
Nein, weil ich dort jeden Tag mit den Wienern ins Gespräch komme und die haben wirklich Angst.
Ernsthaft, ich, wo ich mir so schwer tue, bei Ihnen und auch bei der FPÖ natürlich, Wien ist zum 14. Mal die lebenswerteste Stadt der Welt geworden. Ich habe dauernd Gäste aus dem Ausland da, die begeistert sind von Wien. Ja? Und ich sage nicht, dass alles in Ordnung ist. Da gibt es viele Baustellen, die man auch machen, die man angehen muss. Und ja, auch die Integration ist ein Thema, keine Frage. Aber was wirklich mühsam ist, das Wien immer schlecht zu machen. Ja? Und da wäre ich mir wirklich dagegen. Immer wieder zu sagen, es ist alles so gefährlich und mit Fleußdorf ist gefährlich und ich muss Angst haben. Und weil, was man vergisst, Herr Strache, mit dieser negativen Stimmung, was man macht, ja, wir haben wirklich große Themen, wir haben wirtschaftliche Probleme, wir haben die größte Katastrophe, die Klimakatastrophe, die uns sucht. Wir haben so viele Dinge, die wir angreifen müssen, auch das Integrationsthema. Aber wenn man immer diese negative Stimmung verbreitet und sagt, alles ist Arsch in Wien und das ist so gefährlich, dann verlieren wir die positive Stimmung, die wir so dringend zum Beispiel auch bei den Unternehmer und Unternehmerinnen brauchen, so dringend auch brauchen bei Firmen, die sich in Wien ansiedeln. Und das ist das, was ich eigentlich auch als Wien-Touristiker verabscheue.
Was aber ganz wichtig ist, also ich glaube, wir müssen differenzieren. Ne? Damit sich internationale Betriebe in Wien ansiedeln, muss man Wien attraktiver machen, auch steuerpolitisch, und nicht die Betriebe vertreiben mit permanenten Steuererhöhungen, Gebührenerhöhungen, Luftsteuer und anderen Schwachsinnigkeiten. Ne? Das ist der eine. Als Unternehmer. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, Sicherheit muss man ernst nehmen. Und das ist nicht ein Krankreden von Wien, sondern das ist leider täglich in den Zeitungen zu lesen, dass wieder irgendwo einer mit einem Messer niedergestochen worden ist, dass eine Frau missbraucht worden ist, dass es Vergewaltigungen gegeben hat. Das tue ich nicht erfinden. Ja? Und wenn ich draußen bei den Leuten bin und das Ohr am Herzen der Wiener habe, dann höre ich tagtäglich die Ängste und die Sorgen bis hin zu Einbrüchen, die gestiegen sind. Und das muss man ernst nehmen. Und da kann man gegensteuern. Das ist ja nicht Gott gewollt, dass sowas passiert, sondern das ist schon da oder dort auch ein politisches Versagen, wo die Polizei zum Beispiel am Reimannplatz nicht den Befehl kriegt, Drogendealer, die offen dealen, aus dem Verkehr zu räumen. Und das ist ein Drama. Und da muss man halt schon die Menschen ernst nehmen und das tun wir. Und deshalb sage ich, ja, das ist ein Teil, Wien sicherer zu machen. Da muss Wien gerettet werden. Da darf man nicht zuschauen, dass die Entwicklung so weitergeht. Neben den sozialpolitischen Fragen, die es gibt, ja, wo an allen Ecken und Enden Wien krank ist, weil der Bürgermeister Ludwig bei 7 Milliarden Stadtverschuldung übernommen hat und heute in wenigen Jahren die Stadt auf über 15 Milliarden Stadtverschuldung gebracht hat und er jetzt mitten um 20% gestiegen sind und die ganzen städtischen Gebühren wieder nach oben getrieben werden. Na gute Nacht, was im Juni auf uns zukommt beim Budget.
Über das Budget und über den Schuldenberg, den die Stadt Wien angehäuft hat, würde ich gerne später noch mit Ihnen diskutieren. Allerdings zuvor noch eine Frage auch an Sie, weil ich mir das Wahlprogramm auch angeschaut habe, der Grünen. Wir haben jetzt sehr konkrete Beispiele schon gehört, Maßnahmen, wo Herr Strache sagt, Team Strache hat gewisse Vorstellungen davon, wie man die Sicherheitssituation in Wien verbessern kann. Im Wahlprogramm der Grünen finde ich da nicht allzu viel dazu. Also da wird zum Beispiel Zivilcourage ganz stark betont. Wird es ausreichen, dass man die Zivilcourage stärkt in Wien, um Wien sicher oder sicherer zu machen?
Nein, aber es sind natürlich viele Bausteine, die da einzahlen. Es ist so wie im echten Leben. Es gibt dann immer ein Ereignis und alles ist gut. Und ja, ich bin bei Ihnen. Ja, es gibt viele Baustellen in Wien, die man besser machen kann. Ich möchte aber trotzdem sagen, Wien ist nach wie vor eine 2-Millionen-Stadt, nach wie vor die sicherste 2-Millionen-Stadt der Welt, mit der niedrigsten Kriminalitätsrate, mit der niedrigsten weltweit für eine 2-Millionen-Stadt. Ich möchte schon auch dazu sagen, weil das verschweigt man.
Ich muss jetzt echt widersprechen. Also alle, in Chicago und in New York bist du heute sicherer auf den Straßen unterwegs.
Leider also nicht. Wenn Sie die Kriminalitätsstatistik anschauen, also, von diesen Großstädten, sehen Sie, dass Wien die sicherste 2-Millionen-Stadt der Welt ist. Heißt nicht, dass da nicht trotzdem genug passiert. Heißt nicht, dass wir das nicht besser machen. Das will ich nicht abstreiten. Aber ich will nur das einmal ins rechte Licht rücken und nicht immer nur hinstellen und sagen, alles ist Arsch und da müssen wir was tun. Ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten, um das zu verbessern. Von der zum Beispiel diese Bandenbildung, die wir haben. Natürlich, wenn ich junge Männer sind es meistens, wenn ich schaue, dass die beschäftigt sind, wurscht, ob sie in einen Sportverein gehen oder was machen, dann sind sie nicht auf der Straße und haben dumme Ideen zum Beispiel. Ja, die Straßen heller machen, ganz ein wichtiger Punkt zum Beispiel. Wir haben angeschaut, wo sind die Straßen dunkel, wo ist es besonders. Das ist zum Beispiel auch ein Wirtschaftsthema. Weil wenn ich die Erdgeschossflächen, wenn die leer wären, weil die Handelsbetriebe rausgehen, dann wird die Straßen unattraktiv, dunkel, düster und das subjektive Sicherheitsgefühl zum Beispiel.
Das ist ja alles lieb.
Und ja, und ich bin voll bei Ihnen, dass die Exekutive, dass die auch aufgestockt wird und ich bin voll bei Ihnen, dass wir uns nicht unterkriegen dürfen, wenn ein Verbrechen passiert, dass da die Polizei eingreifen muss und hinschauen muss. Das ist für mich
Ich sage, das ist alles lieb, das sind alles Rahmenmaßnahmen, die man zusätzlich treffen kann, aber man muss halt auch einmal eins festhalten und ich habe das immer gesagt, ne? Anstand und Charakter ist keine Frage von Herkunft und Kultur. Wir haben genügend Österreicher, die leider Gottes kriminell sind, ja, da müssen wir durchgreifen, die können wir aber nicht nach Hause schicken. Ja? Aber wenn man dann schauen, wer zu uns kommt, dann wollen wir anständige Menschen. Und da gibt es genügend, die anständig sind, die sich da integrieren, die arbeiten, Steuern zahlen, sich an die Gesetze halten und heute genauso zu mir kommen, wie heute am Viktor Adlermarkt, wo ich heute 5 Ansprachen gehalten habe und die Leute dann hergekommen sind und gesagt haben, Herrn, das ist ja Wahnsinn. Wir haben türkische Wurzeln, wir sind österreichische Staatsbürger, wir haben serbische Wurzeln, wir haben kroatische Wurzeln. Wir haben Angst, wenn unsere Kinder um 18 Uhr da unterwegs sind. Und bitte tun Sie was, weil da sind Leute da, die kehren einfach nicht daher, wenn sie sich so benehmen. Und da hilft das Licht nicht und da hilft nicht der liebe sozialromantische Traum des Vereins, ja, weil der interessiert sich für das nicht. Ja. Das heißt, wir müssen schon differenzieren und dann auch, ich sag mit Null Toleranz bei jenen, die nicht bereit sind, sich an unsere Regeln, Gesetze zu halten, auch beinahe durchzugreifen und die außer Landes zu bringen.
Das wird den Herrn Strache wundern, das sehe ich in dem Punkt genauso. Wenn jemand hier zu Gast ist und gewisse Regeln sich nicht hält und straffällig wird, gibt für mich diese Konsequenz, dass er natürlich das Land verlassen soll. Nona, was denn sonst?
Ja? Ich würde nur einwerfen, dass das ja nicht die Stadt Wien am Ende des Tages entscheidet. Das ist natürlich Bundesrat.
Ja, aber die Stadt Wien entscheidet den Pull-Faktor.
Ein Punkt, den wir schon noch besprechen müssen. Weil all diese Dinge, Asyl, Migration, sind natürlich alles Bundesthemen. Und die Stadt Wien hat ja nur begrenzte Möglichkeit. Also die Stadt Wien macht kein Asylgesetz, die Stadt Wien macht keine Gesetze, was die Migration betrifft. Die Stadt Wien hat auch keine Grenzen, außer zu Niederösterreich.
Und ja, aber sie macht einen entscheidenden Fehler, Herr Sinovic. Und das ist dieser Pull-Faktor, der ja da auch auf dem Tisch liegt. Nämlich jedes Jahr 700 Millionen Euro an sogenannte vormalige Asylwerber, Zuwanderer, die hier in Wien leben, keine Stunde gearbeitet haben, an Mindestsicherung und Sozialleistungen jedes Jahr auszuzahlen, wo ja dann diese Fälle aufgezeigt worden sind, syrische Familie mit mehreren Kindern, 4.600 Euro im Monat. Und da greift sich natürlich zu Recht jeder Österreicher, aber auch jeder Österreicher mit Migrationshintergrund auf den Schädel und sagt, und wir haben 4 Kinder und wir leben unter der Armutsgrenze und kriegen keinen Zuschuss. Oder ich bin eine Pensionistin mit einer Mindestpension und bleib über und jetzt wollen wir noch die Krankenversicherungsbeiträge.
Ich bin voll dafür, dass wir Österreich
Österreich weit regeln,
einheitlich regeln, für alle Bundesländer verständet, weil wir da 9 verschiedene Regeln haben, ist mir ein Rätsel.
Ja, weil das rote Wien mit eurer Unterstützung mit den Grünen das letztlich schon unterstützt hat.
Voll dafür. Ich glaube aber, dass es war ja mal Bundesthema. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht damals schwarz-blaue Regierung war.
Es ist Landesthema, Landesthema der Mindestsicherung. Andere Länder machen nämlich bei der Mindestsicherung keinen Anziehungsfaktor.
Und da haben wir ja was gemeinsam, dass wir sagen, beide, es wäre cool, wenn das, wenn wir eine bundesweite einheitliche Lösung finden würde, die für alle Bundesländer gilt. Sollen sie zusammenraffen, es gibt die Landeshauptleutekonferenz, man könnte eine Lösung finden, die bundesweit gilt, für alle Bundesländer gilt, und dann hätten wir dieses Thema nicht.
Hat ja Wien abgelehnt. Die anderen Bundesländer haben immer klar und deutlich gesagt, statt Geldleistungen, Sachleistungen, das wollte das damals als rot-grüne Wien nicht. Das rot-grüne Wien hat gesagt, nein, wir wollen denen ein Geld geben, und daher kommt es zu diesen hohen Zuschüssen, die nicht gerecht werden.
Wir sind seit 5 Jahren nicht mehr in der Regierung.
Aber ihr habt das damals eingeführt.
Und die letzten 5 Jahre hat es genug Möglichkeit gegeben, Landeshauptleutekonferenz, dass sie die einigen. Ich weiß, es scheitert nicht nur in Wien, an anderen Bundesländern auch, warum es keine einheitliche Lösung gibt. Das finde ich schade, und ich hoffe, dass die jetzt so gescheit sind, auch hinsichtlich der Budgetdefizite, die wir haben, dass es endlich einmal eine bundesweite Lösung gibt. Und dann haben wir diese Diskussion immer, ob ein Bundesland mehr oder weniger.
Einfacher Weg. Von Geld zu Sachleistungen, wer keine Stunde gearbeitet hat.
Wie auch immer die Lösung dann ausschaut.
Die gearbeitet haben und in den Topf eingezahlt haben, die verdienen, wenn sie in Not sind, auch mehr Unterstützung. Und genau dort versagt man heute. Und das ist das sozial ungerechte System. Und das verstehen weder die Arbeitnehmerinnen, die dann arbeitslos werden, noch die Pensionistinnen. Ja, und genau dort wird zu wenig getan, auch im leistbaren Wohnungsbereich, viel zu wenig gebaut. Wo sind die 400, 500 Euro Monatsmieten im sozialen Wohnbau? Die gibt's nicht. Aber auch dort wird der Gemeindebau von den Roten heute in Wien ausverkauft, weil permanent nicht Staatsbürger die neuen Wohnungen bekommen, was auch nicht fair ist.
Als Sache, das müssen Sie jetzt auch aushalten. Ja. Zum Glück hat Wien die kommunalen Wohnungen nicht verkauft, im Gegensatz zum Bund. Okay, der war dann bei der ÖVP, glaube ich, der Herr
Kahn.
Gesinnungsgenosse von Ihnen dann. Die haben die Bundeswohnungen verkauft. Stimmt. Was wir jetzt spüren, auch im Budgetdefizit, weil hätten wir nur die Einnahmen, die Miteinnahmen aus dem Bundesland. Zum Glück hat es Wien nicht gemacht.
Aber ich sage, nach dem Urteil müsste man eigentlich jetzt, und das wäre eigentlich die politische Verantwortung, den BUWOG-Verkauf rückabwickeln. Ne? Weil da ist ja...
Preis hätte sofort die BUWOG-Verkauf
rückabwickelt. Ganz kurz unterbrechen, weil wir verzetteln uns da gerne ein bisschen. Ich finde es so spannend, Sie haben gerade gesagt, Gesinnungsgenossen, Sie haben gesprochen von Millionen, die falsch ausgegeben werden und für Asylwerber ausgegeben werden und falsch dementsprechend ausgegeben werden, Ihrer Meinung nach. Das erinnert mich ganz stark an den Wahlslogan der FPÖ auch. Die fragen Sie, was unterscheidet Sie konkret von der FPÖ? Warum sollte man Sie wählen und nicht die FPÖ, wenn man Ihre Meinungen
vertritt? Es ist ja schön, dass mein Wahlslogan, den ich von 2005 bis zu meinem Rücktritt 2019 als FPÖ-Chef verwendet habe, weiter wertgeschätzt wird. Ja, und ich glaube, man braucht immer das Original. Und wenn Sie mich fragen, was ist der Unterschied? Ich mache es an 3 ganz konkreten Punkten fest. Punkt 1. Ich bin jemand, der auf die Menschen zugeht und der bei den Menschen ist. Und genau das wird wahrgenommen. Die Leute sagen, hörst, du bist einer von uns. Du bist nicht im Cottage-Viertel im 18. oder im 19. unterwegs. Du bist bei uns, wo die Probleme sind. Ja? Und das braucht man. Nämlich einer, der nicht im Elfenbeinturm sitzt und sich versteckt. Das ist einmal der eine Unterschied.
Auf wen spielen Sie dann?
Auf den Herrn Nepp zum Beispiel. Den hast du die letzten 5 Jahre in Wien nicht gesehen. Das sagen viele. Ja? Aber der Ludwig genauso. Ja? So, und dann haben wir natürlich die Situation, dass der Nepp verlangt hat, es braucht nur eine Untersuchungskommission bei Corona. Also das halte ich für undenkbar. Wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Warum? Der Unterschied ist ganz relevant. Nur beim Untersuchungsausschuss muss man als Zeuge unter Wahrheitspflicht aussagen. Und wenn du lügst, gehst vor Gericht.
Da reden wir jetzt aber wieder über Bundes.
Naja, aber er hat gesagt, die Kommission ist für ihn ausreichend. Das ist der falsche Weg. Ich brauche einen Untersuchungsausschuss, wo du auch unter Wahrheitspflicht, aber auch alle Unterlagen vorgelegt bekommen musst, was bei der Kommission nicht der Fall ist. Und der letzte Punkt, ein entscheidender, den viele freiheitliche bisherige Wähler, also besonders empörend sehen, dass da die FPÖ-Spitze, ja, der Nepp und der Herr Lugner und wie sie alle heißen, der Herr Lugner gemeinsam mit einem türkischstämmigen FPÖ-Kandidaten, der jetzt für die Wiener Gemeinderatswahl für die FPÖ vom Nepp aufgestellt worden ist, gemeinsam beim Fastenbrechen des Vereins Atip waren, wo die Frau Bagayati sitzt, wo auch die Beobachtungsstelle sagt, Herrst, das ist ja genau das, was man immer bekämpft hat, ein politischer, radikal-islamistischer Verein, ähnlich wie die Willi Görosch in Deutschland, wo man sich jetzt anbietet von Seiten der FPÖ und dann abseits der Öffentlichkeit mit türkischen Medien auch noch offenbar Inserate organisiert auf Türkisch, was wir immer angeprangert haben. Und da kann man nicht mehr glaubwürdig sagen, man kämpft gegen den radikalen politischen Islam. Und da stößt viele vor den Kopf. Ja? Und da kommen viele Österreicher zu mir, gleich ob Serben, Kroaten oder auch Türken, die westlich sind und sagen, hörst, das passt gar nicht mehr. Also da kann ich die FPÖ nicht
weiter. Ich wollte gerade fragen, ob Sie Popcorn für mich haben, weil ich wollte nicht bei dieser Familienaufstellung zwischen
ja, aber der Ludwig, FPÖ und ihm hat sie nicht einen Satz will ich dazu noch sagen. Und das ist genau der Punkt. Da macht der Ludwig im Wiener Rathaus, im Rathausfestsaal, ein großes Ramadanfest, wo dann dort der Muezzin betet. Ja? So, was unterscheidet jetzt den Ludwig vom Nepp? mit solchen Verhaltensweisen. Nichts mehr.
Also doch,
Und da sage ich mir dann, Ramazam, Ramazam statt Ramadan. Ich glaube, da braucht es wieder jemanden, der verlässlich gegen solche Entwicklungen auftritt.
Was soll ich dazu sagen? Wenn sie eine Familienaufstellung brauchen, macht es bitte. Wir haben da in der Wirtschaftskammer sogar Leute, die bieten es an. Ich werde mich da hüten, dass ich da jetzt einen Satz dazu sage, zu dieser internen Familienzwist. Ich habe ja gesagt, ich würde gern Popcorn haben und ich höre ihm gern zu, weil er mir noch weiter erzählt, was der Nepp alles falsch macht. Okay, aber was soll ich dazu sagen? Es ist wirklich nicht meine Baustelle.
Wenn es darum geht, gegen die rote Allmacht und die Fehlentwicklung in Wien anzutreten, ne, dann braucht es jemanden, der auch wirklich dem Ludwig auf die Finger klopft. Die letzten 5 Jahre habe ich von der Opposition, auch von Ihnen, wenig gehört. Ja. Ihre Spitzenkandidatin redet von den Bäuminen ist im Gender-Wahnsinn sozusagen verfallen.
Lassen Sie mich die Frage anders formulieren, Herr Asenovic. Wir haben hier eine Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ an den Innenminister Gerd Karner. Da geht es um einen starken Anstieg bei der Ausländerkriminalität. Von 2022 auf 2023 ist die Zahl der fremden Tatverdächtigen angestiegen um 20% in Wien. Die Frage ist an Sie, hat der Stache da nicht vielleicht ein bisschen einen Punkt, wenn er sagt, naja, wir haben da schon durchaus auch ein Problem, wo wir hinschauen müssen und uns dementsprechend auch organisieren müssen?
Eindeutig, ja, klar. Die Zahlen lügen nicht, das sind so, ja.
Was sind Ihre Konzepte?
Die Zahlen lügen nicht. Und natürlich muss man das Thema genauer hinschauen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtiger. Es wird alles so in einen Topf gehauen. Es wird gehauen, Asyl wird in einen Topf gehauen mit Migration, mit Wirtschaftsmigration, mit Leuten, die schon da sind und. Wer ist Ausländer in Wien? Das ist schon mal die erste Frage. Der Herr Stache sagt ja selber, dass Türken und Jugos und Leute vom Balkan zu ihm kommen. Das sind dann vielleicht die Guten, aber die Schlechten sind die anderen.
Es gibt Integrierte, die zu Recht Staatsbürger geworden sind. Und wer Staatsbürger ist, steht zu unserem Land. Und das erwarte ich.
Aber es gibt ja auch manche, die sogar von Remigration, also zumindest bei der FPÖ habe ich das heute wieder gehört, also die sogar die Staatsbürgerschaft wieder aberkennen wollen. Ich will nur damit sagen, ja, das Thema ist da, ja. Und ich finde, eine Gesellschaft hat auch das Recht, zu steuern, wie viel Wirtschaftsmigration in eine Gesellschaft kommt, bin ich absolut dafür. Und ich möchte nur einmal sagen, wenn wir mehr Zeit für eine Diskussion einmal hätten, die wir ehrlich führen, das eine ist Asyl. Asyl bedeutet, jemand ist in einer Notlage. Das heißt, wenn ich zu einer Kreuzung komme und da ist ein Unfall und da ist einer verletzt, dann helfe ich dieser Person. Und da frage ich nicht, warum er dort liegt und was er vorgemacht hat und. Wenn jemand schutzbedürftig ist, weil er Asylgrund hat, dann ist dem zu helfen fertig. Solange dieser Zustand besteht, dass er und dann haben wir diesen großen Bereich der Migration. Und da müsste man fairerweise sagen, ja, wir brauchen auch einen gewissen Teil von Migration. Die Stadt Wien hat immer Migration gehabt. Ich will nur sagen, 1870 waren wir 700.000 Einwohner und 1920 waren wir 2 Millionen. Und der Name Strache hat sicher irgendwelche Vorfahren und bei Marcenovic ist es auch ganz leicht. Ja. Absolut okay, dass wir das auch brauchen. Wir haben das auch immer gescheit integriert gehabt. Und das wäre mein Vorschlag. Ich würde gern sagen, als Gesellschaft, wie viel würden wir in diesem Jahr brauchen? Wie viel lassen wir zu? Was sollen die Skills sein, wenn jemand einen Deutschkurs hat, wenn jemand den Schweißkurs hat oder was auch immer die Wirtschaft braucht, oder dann würde ich gerne
ganz wichtig, ich möchte es auch ein bisschen komprimiert zusammenfassen. Ja. Wann einer oder jemand über einen sicheren Drittstaat kommt, haben wir eigentlich eine klare gesetzliche Regelung, an die man sich nicht gehalten hat.
Man
hat
alle reingelassen.
Und deshalb, das ist genau der Punkt. Und da muss man Stopp machen. Lassen Sie mich mal ausreden. Und da muss man dann auch wirklich bei jenen, die aus sicheren Drittländern kommen, sagen, nein, ihr habt kein Recht, bei uns aufgenommen zu werden. Und natürlich ist das Boot voll. Das hat sogar mein Mitbewerber, der Herr Czapo, mal vor vielen Jahren gesagt, das Boot ist voll.
Nicht auf Wien-Ebene entschieden.
Nein, aber wir müssen ja auch erkennen, dass wir alle sagen, das Boot ist voll und nicht Tür auf. Und schauen wir in die Schulen.
Das sollte ich nämlich gerade
auch sagen. Schauen wir in die Schulen.
Dann sage ich Ihnen, wie ist dort brennt. Ausführlich vorhin gesprochen, lassen wir den
Herrn Czapo. Nein, da hat gerade er ausführlich gesprochen. Da brennt in den Schulen hast du heute Brennpunkte, wo die Kinder vorher zu Hause kein Wort Deutsch hören. Dann kommen sie in den Pflichtkindergarten ohne ein Wort Deutsch, weil die Eltern schon in ihrer Verantwortung versagt haben, Deutsch zu reden. Dann kommt er in das Pflichtkindergarten, und dann sollen die Pädagogen... Wir brauchen mehr Pädagogen. Wir müssen die Eltern zur Verantwortung ziehen, wenn die Kinder kein Wort Deutsch können im Pflichtkindergarten, dann müssen die Eltern zur Verantwortung gezogen werden. Das geht wieder nur über die Geldleistungen.
Was heißt das?
Indem man ihnen auch Familienleistungen kürzt, wenn sie nicht selbst dafür Sorge tragen, dass das Kind vorher schon auch einen Teil der deutschen Sprache von zu Hause mitbekommt. Und da müssen die Eltern ihren Beitrag leisten. Und dann natürlich mehr Pädagogen im Kindergarten, ja, die auch, und da sind viel zu wenige da, darauf ausgerichtet sein müssen, ja, dass die Kinder Deutsch lernen und dass man dann in der Schule natürlich auch eine noch stärkere Betreuung sicherstellt, notfalls auch in den Ferien. Weil sonst ist das der Untergang für alle Betroffenen, wenn die so wie heute nach 4 Jahren Volksschule nicht wirklich Deutsch können. Wo sollten das hinführen, in die Arbeitslosigkeit?
Ich glaube, Sie haben da den Punkt auf jeden Fall klar gemacht, Herr Senowitsch, was wären Ihre Konzepte?
Ich möchte noch einen Satz dazu sagen und ich möchte es noch einmal betonen, weil es wirklich immer untergeht. Asyl, Migration ist Bundesthema. Eigentlich im Zuständigkeitsbereich vom Innenminister. Ich möchte nur dazu gesagt haben,
aber was nicht,
Sekunde nur. Ja, und 2017 bis 2019 wart ihr sogar Innenminister. Ich sag's nur, Herr Strache.
Da ist das zurückgegangen, nachweislich.
Die Grünen waren nie,
das waren auch die einzigen 2 Jahre, wo man keine Schulden gemacht hat in der Regierung.
Die Grünen waren nie im Innenministerium. So. Das heißt, der Zuzug, sei es Asyl, sei es Migration, ist auf Bundesebene. Die Stadt Wien, alles, was die Stadt Wien macht, ist, dass wir die Menschen, die da sind, bestmöglich versorgen, bestmöglich integrieren. Am besten Fall vom ersten
Tag. Was bei den Schulen aber nicht gut funktioniert.
Was viel zu schlecht funktioniert. Was auch eine muss ich jetzt auch ein bisschen kritisieren, also was ist ein bisschen? Es war die letzten 5 Jahre in Verantwortung vom Herrn Wiederkehr, NEOS, der für die Schulen in Wien verantwortlich war. Und wenn ich ehrlich bin, wenn das Hauptthema der NEOS war, muss ich sagen, heute 5 Jahre später, nachdem wir 5 Jahre Schulstadtrat hatten, ist eigentlich schlechter, wie es damals war. Jetzt macht der Bund. Also ich will nicht sagen, auch nicht unsere Verantwortung, aber ja, ich finde,
man muss die Grünen besser machen.
Zum Beispiel eine Aufteilung der Schülerinnen auf alle Schulen, dass man mal, also es kann nicht sein, dass in einer Schule 90% sind, die nicht Deutsch können, in der anderen nur 20. Also da muss einmal.
Das ist ja nur eine Problemverlagerung, ne?
Nein, aber wenn ich es gleich aufteile und überall sind nur 20% oder 25%, ist es auf jeden Fall leichter. Genug Lehrer und Lehrerinnen, kleinere Klassen. Natürlich Deutsch und Integration vom ersten Tag an, da gibt es überhaupt keine Diskussion für mich. Vom ersten Tag im Kindergarten muss Deutsch ist die Grundvoraussetzung, um integriert zu werden. Das muss aber in kleineren Gruppen passieren, da müssen wir auch die Lehrer und die Kindergärtnerinnen unterstützen, die natürlich überfordert sind mit den großen Gruppen, weil sie zu wenig Personal haben zum Beispiel.
Also das heißt, keine finanziellen Konsequenzen zum Beispiel, wenn das nicht passiert?
Wenn sich einer nicht dran hält, wenn wir Regeln aufstellen, ich hoffe, da sind wir uns ja einig, wenn wir Regeln aufstellen in einer Gesellschaft, das gilt für alles, das gilt für den Straßenverkehr und das gilt natürlich auch für Dinge, die das Schulbetrieb, wenn wir Regeln aufstellen und es hält sich jemand nicht an diese Regeln, die wir aufstellen, dann muss es Konsequenzen geben.
Wir sind damit auch schon beim letzten Thema, das ich gerne mit Ihnen beiden noch besprechen würde. Und zwar geht's ums liebe Geld. Die Frage ist natürlich immer auch, wer soll das alles bezahlen? Mhm. Wir haben jetzt einiges gehört an Vorschlägen, da 500 Polizisten mehr, hier auch Maßnahmen, was die Schule betrifft, etc., mehr Lehrerinnen, mehr Pädagoginnen und Pädagogen. Wer soll das bezahlen? Vor allem angesichts dessen, dass Wien ja jetzt schon Schuldenkaiser ist, beziehungsweise nur die Kärntner in Österreich pro Kopf höher verschuldet sind als die Wiener. Herr Strache, wie kann Wien, nun, wenn schon nicht schuldenfrei, dann zumindest schuldenfreier werden in den nächsten Jahren?
Naja, das ist genau der Punkt. Wenn die SPÖ in Wien mit ihrer roten Allmacht glaubt, das gehört alles ihr und sie kann da Hof halten wie der Sonnenkönig Ludwig, ne? Und mit dem Geld der Menschen einfach unverantwortlich umgehen. Ich sage Frankenkredite, Stichwort 500 Millionen versenkt, Krankenhaus Nord 100 Millionen versenkt, Presseinformationsdienst alleine in 3 Jahren 142 Millionen Euro für die Medien an Stadt Wien Inseraten versenkt, Parkplatzrückbau ohne Ende, zig Millionen mit Radwegen und ich weiß nicht
was. Würden Sie besser machen?
Das sind einfach nicht die richtigen Prioritäten. Wir brauchen das Geld im Sozialsystem, wir brauchen das Geld im Gesundheitssystem, wo die Leute heute ja 3/4 Jahr auf Operationen warten müssen, wo wir im niedergelassenen Bereich 400 Ärzte uns fehlen, die keinen Kassenvertrag haben und im niedergelassenen Bereich fehlen. Wir brauchen.
Aber Moment, das heißt, auf der einen Seite kritisieren Sie, dass ein Spital gebaut wurde und auf der anderen Seite sagen
noch einmal, das muss ja effizient gebaut werden und nicht der Geld versenkt werden. Bei den U-Bahn-Kilometern habe ich jahrelang aufgezeigt, dass wir in Wien, ich glaube, um 40% mehr zahlen als die Bayern. Ja, woran liegt das? Ja, wer wird da angefüttert? Das ist einmal die offene Frage. Da läuft es ja von vorn bis hinten aus dem Ruder. Und das Gleiche ist natürlich bei all diesen Entwicklungen, ist man offenbar nicht bereit, endlich effizient mit den Geldern der Menschen umzugehen. Und deshalb braucht es auch einen Wechsel. Es braucht eine starke Opposition. Jetzt am 27. April mit dem Team HC Strache, weil meine Erfahrung wird den Ludwig die nächsten 5 Jahre nicht gut schlafen lassen. Ich werde ihm auf die Finger klopfen. Ja.
Ich kenne sowohl das Wiener Budget als auch das Bundesbudget wirklich sehr, sehr gut. Und die Tragödie an diesen beiden Sachen ist, dass es im Jahr 2025 noch viel schlimmer sein wird. Also wir rechnen in Wien sogar mit einem Abgang von 3,8 Milliarden. Mhm. Das Schlimme ist am Wiener Budget, und mir vorstellen, bei 20 Milliarden Einnahmen, 18 Milliarden.
Das haben wir jetzt schon gehört, aber was...
Ich wollte nur sagen, das Schlimme ist ja, dass die Stadt Wien kaum keinen Spielraum hat. Im Gegensatz der Bund, der kann sagen, ich kann neue Steuern einführen, ich kann Vermögensteuern einführen, ich kann was machen, ich kann sparen, hat Wien viel, viel weniger Möglichkeiten. Die Lehrer zum Beispiel, die angesprochen sind, sind ja auch nur Durchlaufposten, die der Bund zahlt und. Das heißt, Wien hat einmal wirklich sehr wenig Spielraum, um was zu machen. Und jetzt kommt das, was wirklich notwendig ist. Erstens einmal kurzfristig, man muss den Finanzausgleich ändern. Man muss natürlich auch für die Kommunen, alle Kommunen übrigens in Österreich, die Gemeinden, die Städte, alle ähnliches Problem in unterschiedlichen, wirklich. Es geht allen im Moment sehr schlecht, dem Bund geht schlecht. Und wir sind wirklich...
Was kann Wien
wir sind wirklich, ganz konkret? Also abgesehen davon, dass man jetzt einmal den Finanzausgleich ändert und das fairer macht, und es stimmt, im Gesundheitswesen ist einiges zu tun, im Schulwesen, müssen wir uns endlich trauen, sowohl im Bund als auch in Wien, dort hinzugreifen, wo es weh tut. Nämlich wirklich in Reformen, in Strukturreformen rein. Ja. Wir haben eine wahnsinnige Doppelgleisigkeit in dem ganzen Föderalismus, auch in Wien, mit Bezirken, wer ist wie verantwortlich, mit Gesundheitswesen, mit Niederösterreich. Wir schaffen es nicht einmal, einen Ostregion-Bund zu machen, da kommt der Patient aus Niederösterreich und wer. Und wer. Also ein Wahnsinn, wenn man sich die Ströme im Gesundheitswesen anschaut, wo da Geld wirklich versickert. Ja. Und da muss man sich einmal hindern, muss sagen, liebe Ärztekammer, liebe Bundesländer, aus Ende, wir würden heute, wenn wir das heute neu organisieren würden, das auch sicher anders machen. Und da müssen wir hindern, da müssen wir gegen die Gewerkschaft, da müssen wir gegen Kammern, die vielleicht oder dagegen sind, weil sie vielleicht was aufgeben müssen, auch gegen Sozialversicherungsträger ankämpfen und müssen sagen, wir müssen da hingreifen. Ist absolut notwendig. Und wenn wir das jetzt nicht tun, haben wir ein langfristiges Problem, das wir kaum mehr lösen.
Ja, das alte Prinzip der Jette dann, du darfst halt mehr ausgeben, als du Einnahmen hast, dort muss halt der Wechsel stattfinden.
Ich halte fest, wir kommen leider schon ans Ende dieser wirklich sehr lebhaften Diskussion, hat mir sehr gut gefallen. Ich halte fest, es gibt viele Übereinstimmungen durchaus, viel Einigkeit, aber auch sehr viel und fast noch mehr Uneinigkeit zwischen Ihnen beiden. Das ist auch völlig in Ordnung. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gut, dass wir darüber geredet
haben. Vielen Dank, Herr Strache. Danke. Vielen Dank, Herr Arsenovic.
Danke.
Ja, hier geht's gleich weiter. Bleiben Sie dran. Und zwar werden wir uns dieses Wahlduell, das es jetzt in Wirklichkeit hier schon war, genauer anschauen, ein bisschen analysieren. Und zwar in wenigen Minuten mit Eva Schütz, Chefredakteurin des Express, und mit Christian Reiner, dem ehemaligen Chefredakteur von Profil. Und wir werden uns außerdem anschauen, was die Zollbestimmungen eines gewissen Donald Trump für uns hier in Österreich bedeuten. Stehen wir da aktuell endgültig am finanziellen Abgrund? Das besprechen wir gleich. Können das Team Strache oder die Grünen den Wiener Wahlkampf da entscheidend aufmischen? Und ist die österreichische Wirtschaft angesichts des, muss ich so nennen, Handelskriegs von Donald Trump noch zu retten? Das bespreche ich jetzt mit Eva Schütz, Herausgeberin des Express.
Schönen guten Abend.
Und mit Christian Reiner, dem ehemaligen Chefredakteur des Profil.
Schönen guten Abend, hallo.
Schönen guten Abend. Zuallererst einmal die Feststellung, es gab eine sehr lebhafte Diskussion gerade. Heinz-Christian Strache und Hans Arsenovic haben sich da nichts geschenkt. Es ging im Wesentlichen um die 3 S des Wiener Wahlkampfs. Sicherheit, Schule, Schulden. Starten wir vielleicht mit dem Thema Sicherheit. Da wurde eigentlich von beiden gefordert, dass es mehr Polizei geben soll. In Wien, Frau Schütz, fangen wir mit Ihnen an. Ist das eine Forderung, die de facto ja eh jeder unterschreiben kann, oder ist das ein Allgemeinplatz?
Was unterschreiben wird das jeder. Die Frage ist es halt, ob es zurzeit budgetär abbildbar ist, aber mehr Polizei ist ja eigentlich nur ein Bekämpfen der Konsequenzen, dass man nämlich mehr Polizei braucht. Ja, das kann man, glaube ich, außer Streit stellen. Jeder wird Ihnen das bestätigen können. Die Frage ist, warum braucht es mehr Polizei? Warum kommt es zu so einer Zunahme der Kriminalität, zu so einer Zunahme der Körperverletzungsdelikte? Wieso brauchen wir messerfreie Zonen oder auch ein Kontrollrecht, dass man Menschen kontrollieren kann, ob sie Messer, Waffen etc., Baseballschläger, also jetzt nicht nur die Waffen, die ohne dies verboten sind, mit sich herumtragen. Und ich glaube, da sollte man schon auch ein bisschen näher auf die Ursachen schauen und nicht nur die Konsequenzen bekämpfen. Dass man das jetzt tun muss, ist klar. Aber wie kommt es überhaupt zu dieser Situation, wäre sicher auch eine spannende Frage.
Was sind denn die Ursachen?
Naja, die Ursachen sind, dass wir zurzeit halt gerade in Wien eine Art Ghetto-Bildung erleben, schon über die letzten paar Jahre, dass es einfach gewisse Gegenden, Bereiche in Wien gibt, in die man nicht mehr gerne hineingeht, weil man sich nicht sicher fühlt. Und weil es natürlich diese Bandenkriminalität oder diese Gruppenkriminalität in Wien gibt, wo eben syrische Gruppen, afghanische Gruppen, tschetschenische Gruppen untereinander gewisse Animositäten austauschen, beziehungsweise ihre Konflikte so in den Griff bekommen. Ich glaube, ich finde, der absolute Höhepunkt war es, wie dann die Clanschefs, ich glaube, der Syrer und der Afghanen verhandelt haben, dass man wieder Ruhe und Ordnung einkehrt.
Tschetschenen und Syrer, glaube ich.
Oder Tschetschenen und Syrer. Also auf jeden Fall, es ist nicht mehr die Polizei, die sich da durchsetzt, sondern man verhandelt jetzt mehr oder weniger bereits unter den Chefs der entsprechenden Clans. Also da ist man schon relativ weit gekommen und sollte sich fragen, wie man das wieder in den Griff bekommt.
Herr Reiner, wie
kann der Eva Schütz da nur zustimmen? ergänzen. Also es liegt sicherlich nicht daran, dass es in Wien zu wenig Polizei gäbe, zu wenig Polizeipräsenz gäbe. Da ist in der Vergangenheit viel schiefgegangen, bei der Integration einiges nicht gelungen. Umgekehrt war Wien natürlich als Großstadt in einem liberalen Land immer ein Anziehungspunkt für Flüchtlinge. Daran ist nun wiederum der Wiener Bürgermeister nicht unbedingt schuld. HC Strache und der Herr Asenovic tun sich da natürlich jetzt ziemlich leicht, mit dem Dinge zu fordern und mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich könnte jetzt noch beruhigend, aber als Vater von zwei Töchtern so beruhigend ist das dann auch wieder nicht. Die allerdings nicht in Wien sind, könnte ich dazu sagen, im internationalen Vergleich ist Wien eine unendlich sichere Stadt. Es ist in Wien auch viel dieser Kriminalität, so wie du Eva gesagt hast, auch sehr stark innerhalb dieses migrantischen Milieus oder Clan-Milieus. Aber die Entwicklung ist keine schöne und die Statistiken zeigen einfach, dass die Gewaltdelikte extrem zunehmen und dem müsste man einen Riegel davor, vorschieben. Aber jetzt Polizei und Polizeipräsenz ist es sicherlich nicht, sondern braucht es ganz andere Maßnahmen, bis zu Maßnahmen, die gar nicht im Bereich der Stadt Wien entschieden werden können. Da geht es um die Frage von was digital abgehört werden kann, also ob es einen Bundestrojaner braucht und so weiter, um Dinge dieser Art zu verhindern.
Was ich ganz spannend gefunden habe, im Wahlprogramm der Grünen für Wien ist unter anderem zu finden ein Punkt, wo es geht um Extremismus im Bereich Social Media, online. Auch da möchte man einwirken, um zu deradikalisieren. Und sagt er unter anderem, zu lesen im Wahlprogramm der Grünen, das Herr Asenovic ja vertreten hat, dass hier also entscheidendes Vorgehen gegen Online-Radikalisierung stattfinden soll, indem Social-Media-Plattformen in die Pflicht genommen werden, gefährliche und extremistische Inhalte konsequent zu löschen. Kann die Stadt Wien das überhaupt
durchsetzen? Naja, natürlich kann das die Stadt Wien nicht durchsetzen, aber man kann, und das ist ja auch immer so, bei Wahlen auch auf Landesebene fordert man allerhand Dinge, die weder in die Kompetenz noch in die Durchsetzbarkeit des entsprechenden Bundeslandes fallen und wahrscheinlich eben auch Österreich kann das natürlich fordern, aber auch Österreich kann das nicht durchsetzen. Das könnte nur die Europäische Union durchsetzen. Und da gibt es, glaube ich, einige Anstrengungen in diese Richtung, dass man das entsprechend verhindert. Aber auch wenn natürlich wieder das Thema Radikalisierung im Internet ist, auch schon die Frage, warum gibt es so viele Jugendliche, die auch bereit sind, sich radikalisieren zu lassen. Auch da sind wir, glaube ich, dann wieder bei der Bildung oder bei der Schule. Das wäre, glaube ich, unser zweites S, auf das Sie vorher hinaus wollten. Also was für Bildungsperspektiven, was für Zukunftsperspektiven, was für Lebensperspektiven haben junge Menschen? Und davon abhängig ist auch ihre Bereitschaft, sich radikalisieren zu lassen, glaube ich, deutlich unterschiedlich. Wenn ich die Perspektive habe, ich möchte kein Anwalt werden oder ich möchte kein Mechaniker werden, es ist ja relativ egal, was mein Traum ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das mal erreichen kann. Ich glaube, ich bin nicht deutlich weniger anfällig für radikale Tendenzen, wenn ich bereits irgendwo mit 12, 13 weiß, okay, was auch immer ich werden will, es wird fix nichts damit und ich habe eigentlich keine Chance, das jemals zu erreichen.
Also es geht um Perspektive, es geht darum, dass man auch den jungen Menschen schon
Es sagt. Geht um die, auch um die wirklich, die, ja. die Chance, das, was man gerne erreichen möchte, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, seinen Traum auch verwirklichen zu können. Und wenn es bereits ein 11-, 12-, 13-Jähriger nicht hat oder vielleicht gar keinen Traum mehr hat, weil er eh schon nicht weiß, dass es nicht funktionieren wird, weil er bereits in der Schule sitzen geblieben ist, in der Volksschule nicht mitgekommen ist, weil er einfach nicht verstanden hat, was man eigentlich von ihm möchte, dann ist es natürlich deutlich leichter, diese Jugendlichen zu radikalisieren, als welche, die sagen, okay, ich habe ein Ziel vor Augen und darauf arbeite ich hin.
Bildung als Chance, und da waren sich die beiden Herren einig, Sprache ganz, ganz wichtiges Element natürlich, Herr Rainer. Warum passiert das nicht jetzt schon viel mehr, dass man in den Schulen zum Beispiel, und das war eine Forderung, die da heute gestellt wurde, Kinder und Jugendliche mehr aufteilt, sodass es nicht in einer Wiener Klasse so ist, dass 90% der Schülerinnen und Schüler kein Deutsch beherrschen oder schlecht Deutsch beherrschen?
Also einerseits ist Wien natürlich schon nicht nur gefordert, sondern auch überfordert mit der starken Zuwanderung. Als ich vor vielen, vielen Jahren nach Wien kam, hatte Wien 1,5 Millionen Einwohner. Jetzt sind wir bei 1,9, es werden bald 2 Millionen sein. Die hier dazukommen, auch wenn die größte Migranten- und Migrantinnengruppe Deutsche sind. Aber die dazukommen, sind nicht unbedingt jene, die deutsche Deutsch als Muttersprache haben. Wenn es die deutschen Migranten sind, besser als wir Österreicherinnen und Österreicher sind Menschen, die nicht Deutsch können. Da ist sicherlich viel versäumt worden. Da sind auch Geldmittel nicht im ausreichenden Maße eingesetzt worden. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt der Stadt Wien umhängen. Ja, ich würde es nicht einmal der Republik Österreich umhängen, weil Wien lebenswert ist und weil Wien durch seine geografische Lage ein Anziehungspunkt ist. Gibt es mal sehr viele Menschen. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, sind in Wien die Hälfte der Bevölkerung ist nicht in erster Generation nicht in Österreich geboren. Da gibt es kaum eine vergleichbare Stadt in Europa, wo das so ist. Ja, die Deutschen spielen da auch eine Rolle. Man hätte allerdings natürlich viel früher etwas tun können und da kann man dann doch die Sozialdemokratie und bitte die Grünen, also wenn der Herr Arsenovic so tut, das hätte er nichts damit zu tun, das ist schon eigenartig, die Grünen waren lange Koalitionspartner, aber da wären natürlich dann schon die Sozialdemokraten und damit der Bürgermeister in der Pflicht, nämlich die Sozialdemokratische Partei insgesamt, aber auch die Wiener Partei und die SPÖ hat sehr, sehr lange gezögert, wenn nicht sogar verhindert, dass man etwas selektiver ist im Umgang mit den Migranten, die nach Österreich kommen und etwas härter, wenn nicht sogar viel härter ist, mit denen, die straffällig werden. Und vor allem, wenn wir wieder über die Bildung sprechen, also viel mehr Druckmittel, auch finanzielle Druckmittel gegenüber den Eltern anwendet, um die Kinder dazu zu bringen, Deutsch zu sprechen. Also da hat die SPÖ Verantwortung, allerdings auch die Grünen, die gerade in Wien in der Regierung waren, im Bund in den letzten Jahren natürlich auch.
Jetzt ist es so, dass das Geld immer knapper wird. Wir stehen vor einem finanziellen Abgrund, muss man schon fast sagen, in Österreich. Das Budgetloch wird gefühlt wöchentlich größer.
Ja. Ja, ja.
Die Frage, die sich da natürlich aufstellt, ist,
oder täglich ein Krater, kein Loch.
Ja. So ist es. Ja. Es tauchen neue Hiobsbotschaften jeden Tag auf. Die Frage an Sie, Frau Schützach, welchen Spielraum hat die Stadt Wien da überhaupt in den kommenden Jahren, angesichts dieses Schuldenbergs einfach auch entsprechend Maßnahmen zu setzen in diesem Bereich?
Finanziell, glaube ich, ist das Spielraum sehr enden wollend, aber organisatorisch ist er, glaube ich, schon relativ groß. Ja. Und ein Beispiel, das jetzt schon allgemein bekannt wird und jetzt auch wieder in den Fokus gerückt ist mit dem zweiten verpflichtenden Kindergartenjahr, ist jetzt mal, sich das erste verpflichtete Kindergartenjahr anzuschauen. Und da wird relativ viel Geld in die Hand genommen. Da werden viele Vereine, viele Kindergärten etc. gefördert. Erklärtes Ziel dieser Maßnahme war es immer, dass die Kinder Deutsch können, wenn sie in die Volksschule kommen, damit sie eben auch eine Perspektive haben, dort der Unterrichtssprache folgen zu können. Das ist vor 15 Jahren eingeführt worden und es ist bis heute nicht möglich gewesen, das so zu organisieren, dass das seinem Zweck erfüllt. Die Stadt Wien unterstützt zahlreiche Kindergärten, die nicht Deutsch sprechen, wo überhaupt niemand mehr Deutsch spricht, weder die Kinder noch die Betreuerin, aber trotzdem mit relativ hohen Geldmitteln, um eben ihrer Verpflichtung nachzukommen, jedem Kind einen Kindergartenplatz zur Verfügung zu stellen. Es geht aber nicht darum, jedem Kind einen Kindergartenplatz zur Verfügung zu stellen, sondern es geht darum, dass die Kinder dann auch dort Deutsch lernen, wenn sie im Kindergarten sind. Also das würde wahrscheinlich jetzt an den finanziellen Ressourcen nicht viel ändern. Man müsste es nur anders organisieren. Man hätte sich darum kümmern müssen, oder man muss es jetzt allerspätestens, dass es genügend Pädagoginnen und Kindergärtnerinnen gibt, die das auch vermitteln können und einfach das so organisieren, dass die Kinder tatsächlich Deutsch lernen. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, wie genau, weil ich bin kein Bildungsexperte, ich weiß es nicht, aber ich bin überzeugt, es gibt Menschen, die da Konzepte entwickelt haben, dass dieses erste Kindergartenjahr, das relativ teuer ist, auch seinen Zweck erfüllt.
Das war nämlich auch eine Forderung, die der Herr Arsenovic von den Grünen hier heute aufgestellt hat und publik gemacht hat oder gesagt hat, mehr Pädagoginnen und Pädagogen, an und für sich auch nichts Neues.
Ja, und auch deutsch sprechende Pädagoginnen und Pädagogen, wenn man keine mehr findet, sagt, die
nicht nur daran, dass es jetzt zu wenig werden. Darum geht es nicht nur ums Geld, es geht um die Frage der Organisation. Es geht selbstverständlich auch stark darum, dass Bund und Land, weil es sind oft natürlich Bundeskompetenzen, da in einer ganz anderen Art und Weise durchgreifen und versuchen, Druck zu machen. Da gibt es allerdings wieder dann das Problem, dass es Gewerkschaften gibt, die das möglicherweise verhindern. Da gibt es dann wieder das Problem, dass viele der Kindergärtnerinnen ja wiederum nicht aus Österreich kommen, sondern aus Osteuropa, zum guten Teil allerdings Deutsch sprechen. Aber da beißt sich die Katze, glaube ich, erst dann wiederum in den Schwanz, weil wir in dem Bereich, gerade im Kindergartenbereich, sehr wohl Zuwanderung brauchen würden. Aber ja, es geht nicht nur ums Geld, also um konkret auf Ihre Frage nochmal zu antworten. Die Budgetnöte sehe ich jetzt nicht als das Hauptproblem bei der Frage, ob Kinder, wenn sie in die Elementarschule, in die Volksschule kommen, Deutsch können oder nicht. Da könnte man organisatorisch mit dem richtigen Druck einiges machen. Und da ist in Wien natürlich sehr stark die SPÖ in der Pflicht.
Zwei Punkte, die ich da ergänzend gerne fragen würde. Zum einen, die Gewerkschaften bilden ja auch nur etwas ab, was zum Beispiel gerade bei den Elementarpädagoginnen ja offenbar vorhanden ist, an Frustration, an Überarbeitung etc. Wir hatten Proteste erst letztes Jahr, wo sehr viele Pädagoginnen...
Ja, nicht unbedingt gerade bei den Schulgewerkschaften sehe ich da oft ein anderes Bild, abgesehen davon, dass die Pflichtschul- und die weiterbildenden Schulen unterschiedliche Gewerkschaften haben, die dann auch noch politisch unterschiedlich organisiert sind. Aber ich habe nicht unbedingt den Eindruck, dass die Gewerkschaften immer das vertreten, was Frustrierte, nämlich willige, frustrierte Lehrerinnen und Lehrer wirklich wollen. Ja. Also die Gewerkschaften gerade in diesem Bereich führen ein eigenes Leben. Und wenn ich aus meiner Vergangenheit und als Profilherausgeber erzählen darf, waren immer ein kritisches Wort im Profil oder gar in meinem Leitartikel über die Lehrer Gewerkschaften stand, gab es fast so viele Morddrohungen, wie wenn ich über Impfpflicht oder gegen Naturheilkunde geschrieben habe. Also Eigenleben ist noch untertrieben.
Gut. Kommen wir damit zum letzten Thema, das ich gerne noch mit Ihnen beiden besprechen würde. Wir haben heute, beziehungsweise in der Nacht auf heute, muss man sagen, eine Rede gehört des US-amerikanischen Präsidenten, der da also im großen Stil Zölle, man muss es fast schon sagen, verhängt über die Welt. Das hat weitreichende Folgen auch für Europa. Die Frage natürlich an Sie an dieser Stelle, was genau bedeutet das, wenn der Herr Trump und die USA da jetzt Zölle einführen, im großen Stil auch auf Waren aus Europa verschützt? Wie ist da Ihre Einschätzung? Was passiert da?
Ich glaube, es gibt also zwei Szenarien. Entweder ist es jetzt mal eine Drohgebärde von Donald Trump, um dann eine Verhandlungssituation herbeizuführen, wo er einen deutlichen Vorteil hat. Das wäre die positive Variante. Die negative Variante ist, er meint das tatsächlich ernst. Allerdings würde das ja auch in den USA dazu führen, dass die meisten Produkte deutlich teurer werden würde und die Inflation entsprechend steigen würde. Donald Trump hat ja immer so übergeordnete Strategie ausgegeben, dass er die USA reindustrialisieren möchte. Das heißt, er möchte sozusagen, dass die Unternehmen Zölle vermeiden, indem sie gleich in Amerika produzieren. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen, obwohl es sicher einige Unternehmen jetzt das sehen und eher die Tendenz haben, ihren Standort auch tatsächlich in die USA zu verlegen. Aber ich glaube, man wird das in den nächsten paar Wochen sehen. Die EU und wahrscheinlich auch alle anderen Länder werden jetzt mit Gegenzöllen reagieren und dann wird man sich vielleicht, hoffe ich zumindest, das doch zusammensetzen und da versuchen, zu einer Lösung zu kommen.
Das sagt übrigens auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer. Wir können da vielleicht mal kurz reinhören, was der beim gestrigen Wirtschaftsgipfel auf Puls 24 gesagt hat zum Thema Zölle aus den USA. Und der spricht da von einem Schuss ins Knie, das ist ein Donald Trump.
Weil Donald Trump, und das sagen ja auch schon die Wirtschaftsforscher, hat sich mit den Maßnahmen auch selbst ins Knie geschossen, weil es geht die Inflation rauf und es geht das Wirtschaftswachstum in den USA runter. Aber ich sage ganz klar und deutlich dazu, die EU muss jetzt die Muskeln spielen lassen. Oberstes Ziel muss sein, am Verhandlungstisch eine Lösung zu finden.
Herr Reiner, bitte.
Also einerseits muss ich ein wenig schmunzeln, wenn der ehemalige oberösterreichische Landesrat und Wirtschaftskämmerer jetzt die Welt und Donald Trump erklärt. Okay, aber inhaltlich kann ich da jetzt relativ wenig dagegen sagen. Bin noch einmal der gleichen Meinung wie Eva Schütz. Man wird mal schauen, was daraus wirklich wird. Donald Trump agiert hier wie ein Immobilienhändler und schlägt mal auf. Allerdings, Schaden ist auf jeden Fall da, weil nichts stört Börsen und wirtschaftstreibende Unternehmen mehr als Unsicherheit. Und diese Unsicherheit ist jetzt jedenfalls da. Was man darüber hinaus in Europa nicht vergessen darf, und das geht ein wenig unter, ist, was mit dem Dollar passiert. Der Dollar ist alleine heute, am heutigen Tag, also Donnerstag, um 3% gegenüber dem Euro gefallen. Das ist schlecht für Privatanleger in Europa. Also ein bisschen Geld habe ich verloren, ihr vielleicht auch. Aber vor allem ist es auch schlecht für die exportierende Industrie in Europa. Und die Schwäche des Dollars war etwas, das Donald Trump immer als Ziel angekündigt hat, was auch einen gewissen wirtschaftspolitisch sinnvollen Hintergrund hat. Dass er umgekehrt allerdings gesagt hat, das Erste, was an seinem ersten Tag im Amt wird der Ukraine-Krieg vorbei sein, nicht ganz so. Und die Preise werden fallen, auch nicht so. Also die Preise werden jetzt mal steigen.
Ich glaube, es ist ja seine Idee, dass es das Handelsbilanzdefizit der USA ausgleicht. Und das ist natürlich mit einem schwächeren Dollar deutlich einfacher wie mit einem starken Dollar.
Und für Europa teuer.
Ja, aber befinden wir uns da in einem Handelskrieg mittlerweile? Befindet sich Europa und damit auch Österreich in einem Handelskrieg mit den USA?
Naja, natürlich. Aber ich bin halt bei Donald Trump nie sicher. Ich weiß nicht, ob du es bist. Hat er jetzt eine Strategie, die ist relativ perfide und wir verstehen sie nicht auf den ersten Blick, oder hat er schlicht keine Strategie? Und ich glaube, wir werden jetzt in den nächsten Wochen sehen, ob das jetzt so ein Schachzug ist, ob man sagt, ich gebe jetzt mal Zölle drauf und jetzt handeln wir uns etwas aus, das mir erlaubt, das Handelsbilanzdefizit der USA zumindest zu verringern. Auszugleichen wird jetzt nicht so einfach sein. Oder hat er sich einfach nicht wirklich was überlegt?
In seiner ersten Amtszeit hätte ich gesagt, zumindest sein Team hat eine Strategie. Ja. Wenn ich mir dieses Team ansehe, dann habe ich nicht den Eindruck, dass dieses Team ein Ziel hat.
Das ist natürlich auch ein bisschen der Herr Musk, ist ja seit heute nicht mehr ganz so ein enger Berater, offensichtlich, der ist Herrn Trump. Wir haben der Dinge natürlich, wird sehr, sehr interessant, was da auf uns zukommt. Offensichtlich auch vieles nicht so Gutes. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Eva Schütz, Herausgeberin des Express. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Christian Reiner, dem ehemaligen Chefredakteur des
Buch. Vielen Dank, ich danke auch. Ich
wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend an dieser Stelle und meine sehr geehrten Damen und Herren, den Wirtschaftsgipfel in voller Länge, wo Sie gerade einen Ausschnitt gesehen haben vom Herrn Hartmannsdorfer, den können Sie selbstverständlich jederzeit auch auf Join nachschauen und in unserer kostenlosen Mediathek auf puls24.at. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie allerdings dran. Hier geht es jetzt nämlich weiter mit Wild umstritten. Viel Vergnügen damit. Machen Sie es gut. Auf Wiederschauen.